Ich hatte schon Angst, dass er gleich hinter vor mir bei der Predigt steht und sagt. Hast du Vorbilder? Gibt es bei dir in deinem Leben Menschen, denen du nicht nachfolgst, aber nacheiferst? Wo du sagst, die haben mich so, wie soll ich sagen, so geprägt, dass ich auch gern so wäre wie sie. Ich spüre für mein eigenes Leben, wie gut es tut, Vorbilder zu haben. Und ich habe in meinem Leben immer Menschen gehabt, die im Glauben mir Vorbilder waren, die glaubensmäßig vielleicht immer einen Schritt weiter waren wie ich, die ihren Glauben sehr überzeugend gelebt haben. Und das hat mir immer gefallen, das hat mir immer Mut gemacht, solche Menschen zu beobachten, zu sehen, wie sie im Glauben wachsen, wie sie im Glauben weitergehen. Und das war gut. Es gab immer wieder Menschen in meinem Leben, die sich voll und ganz dem Herrn hingegeben haben. Ich hatte einen Freund in Landshut, wo ich zum Glauben gekommen bin, der leitete so eine Drogenrehabilitationseinrichtung. Das machte er ehrenamtlich und machte das aus dem Glauben heraus. Das war so ein Mensch, der mich sehr geprägt hat, weil er ein ganz tiefes Gottvertrauen hatte und weil er einen ganz tiefen Glauben, man könnte sagen, der hatte die Gabe des Glaubens, weil er das hatte. Das hat mich sehr geprägt. Das sind Menschen, die ganz viel von der Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Und die haben mich motiviert, auch dran zu bleiben, auch sich danach auszustrecken. Das motiviert uns. Und es gibt so diesen alten Begriff Mütter und Väter in Christo. Das sind solche Menschen, die uns motivieren, im Glauben zu wachsen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, auch wenn es mal dicke kommt, auch wenn es mal schwierig ist. Ihr erinnert euch an letzte Woche an diese Aktion mit Bibellesen und mit dem Wert des Wortes Gottes. Und auch in dem, wenn ich Bibel lese, erlebe ich das eigentlich. Genau das gleiche Prinzip, dass dort Menschen dargestellt werden, vorgestellt werden in der Heiligen Schrift, die berichten, wie ihre Beziehung zu Gott war, wie ihre Beziehung zu Jesus war, wie ihr Glauben war, wie sie im Glauben gekämpft und gelebt haben. Und das motiviert mich auch. Das ist für mich ein ganz wesentliche Motivation, im Glauben dran zu bleiben, die Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen, an dem, was sie erlebt haben, und das zu vergleichen mit meinem Leben. Kann ich davon lernen? Werde ich davon ermutigt? Hat er vielleicht die gleichen Schwierigkeiten, die ich auch habe? Hat er vielleicht ähnliche Fragestellungen, die ich auch habe? Ich möchte uns heute mitnehmen in das, was ich beim Lesen der Bibel eigentlich erlebe. Und ich mute euch heute sehr viel Bibeltext zu. Aber lasst euch mal darauf ein. Lasst das Wort Gottes reden. Das ist viel, viel wichtiger als das ganze Gesabbel, was ich da immer noch da hinten dran hänge. Ich möchte euch heute von meinem Vorbild Mose berichten, der auch so ein Vorbild in meinem Leben ist. Wir starten in Kapitel 32. Falls jemand eine Bibel dabei hat, darf er gerne mitmachen und mitlesen. Kapitel 32, 2. Mose 32. Erstmal die Verse 1 bis 7. Und ich lese sie uns mal. Und ich muss jetzt immer ein bisschen jonglieren hier, weil ich bin jetzt in einem Alter, wo das alles nicht mehr so klappt. Das Volk aber sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam. Da versammelte sich das Volk um Aaron und sie sprachen zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, das klingt schon wie so ein Vorwurf, dieser Mann, der uns da eben rausgeholt hat. Wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die eure Frauen, eure Söhne und eure Töchter in den Ohren tragen, und bringt sie mir. Da rissen sich alle die goldenen Ringe ab, die sie an ihren Ohren trugen. Das wäre mein Aufruf hier. und brachten sie Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand und bearbeitete es mit dem Meißel und machte daraus ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und Aaron sah es und baute davor einen Altar. Und Aaron rief und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Und früh am anderen Morgen opferten sie Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Mose, mein Freund Mose, mein Vorbild Mose, der erlebt ja Gottes Größe. Der ist in Gottes Gegenwart gerade. Und das schon zum wiederholten Male. Und das Volk, das macht genau das Gegenteil. Das wendet sich ab. Mose geht hin zu Gott und das Volk geht genau entgegengesetzte Richtung und macht und wendet sich ab. Statt Gottes Herrlichkeit wollen sie jetzt einen greifbaren Gott. Sie bildeten sich ein, dass sie mit Meißel gemachter, sichtbarer Gott besser sei als der unsichtbare, aber allgegenwärtige Herr. Wir sind berufen, durch Glauben zu leben. Und unser einziges wirkliches Bewahrungsmittel vor dem gleichen fatalen Fehler wie Israel, das ist, dass wir in der Gegenwart Gottes bleiben, beziehungsweise in der Gegenwart Jesu zu sein. Also nicht das zu tun, was Israel machte, genau wegzugehen davon. Wie ist das, wenn es dir nicht gut geht? Gehst du zu Gott hin oder drehst du dich um und gehst weg? Israel ist weggegangen. Das war fatal. Und sie machten sich einen Gott, den sie irgendwie begreifen könnten, den sie irgendwie anfassen konnten, aber er half ihnen nicht. Habt den Mut, wie Mose, auch zu dem unsichtbaren Gott zu gehen. Auch wenn du Jesus gerade vielleicht gar nicht siehst oder nicht wahrnimmst oder schwerlich nur glauben kannst, dass er es gut mit dir meint, geh trotzdem hin. Such ihn. Mose praktiziert ja genau das. Er hält sich da auf, wo Gott ist. Seit seiner Berufung am brennenden Dornbusch, seine Kraft, seine geistliche Kraft, wie auch seine menschliche Kraft, kommt aus der tiefen Verbindung mit Gott. Mose war kein Mann ohne Fehler, aber er lebte aus der Kraft Gottes und er suchte sie immer wieder. Und dann wird die ganze Geschichte äußerst dramatisch. Wir lesen weiter, ab Vers 7. Da redete der Herr zu Mose, weil Mose war ja beim Herrn auf dem Berg Sinai. Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Schon sind sie abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Dann sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und sieh, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber, lieber Mose, will ich zu einem großen Volk machen. Da besänftigte Mose den Herrn, seinen Gott, und sprach, warum, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, dass du mir mit großer Kraft und mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter denken, in böser Absicht hat er sie hinausgeführt, um sie in den Bergen umzubringen und sie vom Erdboden zu vertilgen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass es dich reuen, dass deinem Volk ein Unheil droht. Gedenke deiner Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben. Und sie werden es für immer in Besitz nehmen. Da reute es den Herrn, dass er seinem Volk Unheil angedroht hat. Die Rebellion und Sünde, die war so extrem, dass Gott ankündigte, sein Volk zu vernichten. Der meinte das ernst. Und durch Mose eine andere Nation aufzubauen. Er bot quasi Mose an, Mose, du bist der Gute, mit dir mache ich weiter, der Rest weg. Passt nicht so ganz in unser Gottesbild, aber das ist, was hier passiert. Aber Mose, er macht hier was ganz Bemerkenswertes. Er tritt in den Riss und setzt sich großartig für sein Volk ein. Er vermittelt zwischen dem Volk, was richtig Mist gebaut hat, und Gott, der stinkesauer ist. Und zu Recht. Ich hab mir überlegt, warum macht das Mose? Warum macht das jemand? Der könnte auch sagen, hey, Gott bietet mir an, hier so eine richtig große Nummer zu machen, neues großes Volk. Die Knallköpfe machen sowieso, was sie wollen, also lass gut sein. Macht er nicht. Warum tritt Mose in diesen Riss? Weil Mose Gott kennt. Weil Mose den liebenden Gott kennt. Weil Mose von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Weil Gottes Liebe ihn berührt. Weil er weiß, seine Anliegen, die interessieren Gott. Er kann mit Gott reden. Mose erlebt ganz praktisch, von der Herrlichkeit Gottes berührt, kann ich beten. Es gibt nichts, was ich nicht vorbringen könnte. Wenn du etwas von der Herrlichkeit Gottes verstehst, wird es dein Gebetsleben verändern. Weil du wirst vertrauen. Wenn du die Herrlichkeit Gottes einmal in deinem Leben wahrgenommen hast, dann gibst du nicht gleich auf. Dann wirst du mit deinen Anliegen zu Gott kommen. Er ist dein Vater im Himmel. Dann weißt du, auch deine Anliegen, sie interessieren Gott. Und diese Gebete, die ändern etwas. Die verändern tatsächlich Situationen. Sie ändern die Art oder den Zeitpunkt von Gottes Reaktion. Weil Gott hört darauf. Ja, er macht sich sogar davon abhängig, wie sein Volk betet. Mose betet hier und Gott tut etwas anderes, als was er ankündigt. Gott reagiert, so lesen wir im Psalm 106, Gott reagiert so oft, sie zu ihm flehten. Reagiert Gott. Das ist eine Riesenverheißung, auch für unser Leben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den einen oder anderen Punkt, den du schon mal Gott gebracht hast und es ist nichts passiert. Bleib dran, fleh weiter. Jede Situation, in die wir hineinkommen, die wir vielleicht nicht verstehen, fleh zu Gott. So wie Mose. Es verändert sich etwas. Es ist ein schwer zu begreifendes Geheimnis, wie unvollkommene Menschen den allmächtigen Gott veranlassen können, seine Absichten zu ändern. Aber offensichtlich gibt uns Gottes Wort genau diese Anweisung, das zu tun. Unser Gott ist nicht starr und rücksichtslos, wenn es um das Schicksal seiner Menschen geht. Obwohl viele ihm das immer wieder vorwerfen. Er ist vielmehr ein persönlicher Gott, der mit Freude auf die Liebe, den Glauben und die Gebete seiner Kinder reagiert. Er freut sich, wenn wir uns an ihn wenden. Auch wenn wir zu ihm flehen, wenn das Wasser bis hier steht und dann kommen, auch dann freut sich der Herr über uns. Da reute es den Herrn, lesen wir hier, so mit diesem kleinen Satz. Da reute es den Herrn. Das heißt, der Plan, das Volk zu bestrafen und zu vernichten, tut Gott leid. Wegen Mose. Wegen des Gebetes eines Einzelnen. Aber jetzt wird es von Seiten Mose spannend. Man müsste jetzt eigentlich sagen, jetzt ist die Geschichte rum, alles gut. Mose hat es geschafft. Strahlender Held. klasse. Mose lebt jetzt mit Gott ganz in tiefster Freundschaft und alles ist gut. Geht weiter. Ab Vers 15. Mose aber wandte sich um und stieg hinab vom Berg mit den zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Die Tafeln waren auf beiden Seiten beschrieben. Vorn und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift war Gottes Schrift. Das wäre ein Ding, ne? Irgendwie sowas zu haben, wo Gott original reingeschrieben hat, mit Autogramm, das würde mir gefallen. Das wäre richtig was wert heute. Da hörte Josua das lärmende Geschrei des Volks und er sprach zu Mose, im Lager ist Kriegslärm. Er aber sprach, das klingt nicht wie ein Siegeslied und auch nicht wie ein Klagelied. Ich höre einen ganz anderen Gesang. Und als er sich dem Lager näherte, sah er das Kalb und die Reigentänze. Da entbrannte der Zorn des Mose und er warf die Tafeln hin und zerschmetterte sie unten am Berg. Der war sauer. Der nahm diese wertvollen Dinger von Gott, die Gott ihm anvertraut hat und schmiss sie auf den Boden. Ich habe mir schon überlegt, ich wollte einen Teller mitnehmen und hier hinpfeffern, aber da ist alles voller Scherben. Dann nahm er das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es im Feuer und zerstampfte es, bis es Mehl war, und streute es auf das Wasser und ließ die Israeliten trinken. Und Mose sprach zu Aaron, was hat dir dieses Volk getan, dass du so große Schuld über es gebracht hast? Aaron aber sprach, der Zorn meines Herrn möge nicht entbrennen. Du selbst weißt doch, wie böse das Volk ist. Sie sagten zu mir, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Da sagte ich zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es sich ab. Da gaben sie es mir und ich warf es ins Feuer und daraus ist dieses Kalb geworden. Da sah Mose, wie zügellos das Volk war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, zur Schadenfreude ihrer Gegner. Und Mose trat in das Tor des Lagers und sprach, zu mir, wer für den Herrn ist. Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er aber sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, es lege sich ein jeder das Schwert an die Hüfte, zieht hin und her im Lager von Tor zu Tor, und es tötete ein jeder seinen Bruder, jeder seinen Freund und jeder seinen Verwandten. Und die Leviten handelten nach dem Wort des Mose. So fielen dem Volk an jedem Tag an die 3000 Mann zum Opfer. Da sprach Mose, füllt heute eure Hand für den Herrn, an jeder um den Preis seines Sohnes und seines Bruders, damit er heute Segen auf euch lege. Was denn jetzt? Der hat doch erst mit Gott verhandelt, Gott soll nicht strafen, und er tobt jetzt wie so ein Berserker durch dieses Lager und haut um sich und haut die Leute tot. Ist der jetzt völlig ausgerastet? Ist er vor lauter Zorn völlig, ich hätte fast gesagt, mit Schugge geworden? Ist das ein heiliger Zorn, den er da hat? Er zerschmettert, was er empfangen hat. Ich weiß es nicht, was da wirklich passiert. Das lesen wir auch nicht. Interessant ist, dass Gott sagt, ihn reut es und Mose vollstreckt es. Ich weiß nur eins, gegen Sünde und Ungerechtigkeit anzugehen, das ehrt auch Gott. Es ist niemand dazu berufen, jetzt hier ein Schwert aus dem Ding zu nehmen und drauf zu schlagen. Dafür sind wir nicht berufen. Aber siehst du deinen Bruder sündigen, dann geh hin und sprich mit ihm. Das lehrt uns das Neue Testament. Das lehrt uns Jesus. Vielleicht lernen wir hier von Mose, der das sehr radikal umsetzt, die Ehre Gottes zu suchen. Auch da, wo wir ganz offensichtlich Sünde sehen. Wo wir sehen, dass Geschwister völlig gegen Gottes Wille handeln. Ich meine nicht, alles lieblos und mit dem Schwert kaputt zu hauen. Ich meine aber, jemanden zu ermutigen, aus dieser Sünde rauszukommen. weil es ehrt Gott und es rettet den Menschen. Dass Mose so radikal hier auftritt, rettet ganz viele Israeliten letztlich, weil sie erkennen, das, was sie hier tun, ist Sünde. Das, was sie hier tun, ist absolut kontra gegen Gott. Was ich sehe in dieser Geschichte ist, Gottes Herrlichkeit wendet sich auch in dieser Situation nicht von Mose ab. Am nächsten Tag hat sich wohl Mose wieder beruhigt. Er scheint wieder der Alte. Wir lesen weiter, Vers 30. Am anderen Tag aber sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen. Nun aber will ich zum Herrn hinaufsteigen. Der gleiche Mose wieder, ne? Ihr habt eine große Sünde begangen. Nun aber will ich zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühne erwirken für eure Sünde. So kehrte Mose zum Herrn zurück und sprach: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Götter aus Gold haben sie sich gemacht. Nun aber, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so tilge mich. Also Mose nimmt das auf sich. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Bibellesen ist spannend. Bibellesen muss man manchmal auch sehr sorgfältig, damit man solche Dinge entdeckt. Und der Herr sprach zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den tilge ich aus meinem Buch. Von Mose, tu das nicht. Und nun geh, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Bote wird vor dir hergehen. Am Tag aber, an dem ich Rechenschaft fordere, werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron gemacht hatte. Mose handelt wie ein Mittler zwischen Volk und Gott. Wie Jesus Christus im Neuen Testament. Hier sehen wir schon, wie das alles sich zu Jesus hin schon vorbereitet. Wenn wir das Alte Testament lesen, was uns manchmal ja Mühe macht, aber hier wird immer angedeutet, wie das mit Jesus sein wird, wie das sich zuspitzen wird. Und Gott wendet sich wieder Mose zu. Und wir lesen Kapitel 33. Und der Herr redete zu Mose: Geh, zieh hinauf von hier, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach: Deine Nachkommen will ich es geben. Ich will aber einen Boten vor dir hersenden und die Kanaaniter, die Amoriter und die Hethiter und die Perisiter, die Chiviter und die Jebusiter vertreiben, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Ich selbst aber werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich könnte dich sonst auf dem Weg vernichten. Das Volk aber hörte dieses harte Wort und sie hielten Trauer und niemand legte seinen Schmuck an. Da sprach der Herr zu Mose: Sprich zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen einzigen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so müsste ich dich vernichten. Nun aber lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich für dich tun kann. Da entledigten sich die Israeliten ihres Schmuckes am Berg Horeb, vom Berg Horeb an. Mose aber nahm jeweils das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, in einiger Entfernung vom Lager, und er nannte das Zelt Zelt der Begegnung. Und jeder, der den Herrn befragen wollte, ging hinaus zum Zelt der Begegnung, das außerhalb des Lagers war. Wenn nun Mose zum Zelt hinausging, erhob sich das ganze Volk und jeder stellte sich an den Eingang seines Zeltes und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und wenn Mose in das Zelt hineinging, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen und er redete mit Mose. Wenn dann das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, erhob sich das ganze Volk und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen redet. Darauf kehrte er jeweils in das Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn Nuns, Ein junger Mann entfernte sich nie aus dem Zelt. Auch hier entdecke ich wieder eine ganz außerordentliche Wirkung der Herrlichkeit Gottes bei Mose. Freundschaft. Freundschaft zwischen Mose und Gott. Was für ein herrlicher Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der allgegenwärtig ist, allmächtig ist, befreundet sich mit Mose, befreundet sich mit seinen Kindern. Mose und Gott reden und handeln wie Freunde aneinander und miteinander. Der Vater im Himmel kann da durchaus unser Freund sein. Da, wo die Herrlichkeit Gottes uns erreicht, da wächst die Freundschaft zwischen Gott und uns. Und Jesus ist derjenige, der das bereitet. Und jetzt kommt ja das, wo ich schon mal von geredet habe, was ich so absolut faszinierend finde. Mose sagt hier in dieser Bibelstelle dann weiter: Freundschaft ist toll, aber ich will noch mehr. Ich will sogar noch mehr als Freundschaft. Und dann kommt, ich lese jetzt die Verse 12 bis 23, etwas, was einzigartig ist. Und Mose sprach zum Herrn: Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Du aber hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du selbst gesagt, ich kenne dich mit Namen. Auch hast du Gnade gefunden in meinen Augen. Wenn ich nun wirklich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich deine Wege wissen, damit ich dich erkenne und Gnade finde in deinen Augen. Und bedenke, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach: Mein Angesicht wird euch vorausgehen, ich werde dir Ruhe schaffen. Er aber sprach zu ihm: Wenn dein Angesicht uns nicht vorausgeht, dann führe uns nicht hinauf von hier. Woran soll man erkennen, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und dass wir so ausgezeichnet werden, ich und dein Volk vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? Erinnert euch, Gott sagt, ich gehe nicht mit euch. Und Mose ist wirklich am Kämpfen, dass er Gott umstimmen kann. Und der Herr sprach zu Mose: Auch was du jetzt gesagt hast, die nächste Sache, wo er Gott umstimmt, auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Und ich kenne dich mit Namen. Da sprach er: Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Mose. Der Mose spricht das hier. Lass mich dann deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach: Ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarmen, dessen erbarme ich mich. Und er sprach: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr: Siehe, da ist dein Platz bei mir. Stelle dich da auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. Mose will nicht nur Freundschaft, er will sogar noch mehr. Er will die Herrlichkeit Gottes sehen. Vielleicht ist diese Bitte so zu verstehen, dass Mose im Grunde genommen fragte: Gott, wie bist du wirklich? Wie bist du wirklich? In einem Moment zeigt sich Gott voller Gnade und Barmherzigkeit, das erlebte er. Und dann wieder als Richter und Bestrafender. Wir lesen das hier im Alten Testament, wir sehen ja beides. Da sehen wir die Liebe und die Annahme der Menschen und dann sehen wir auch, wie Gott dazwischen haut. Mit aller Kraft, in all seiner Heiligkeit. Und gerade im Alten Testament ist das immer wieder zu lesen und wir verstehen das oft nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch sein Freund Mose irgendwie das nicht begriffen hat. Warum ist das so? Warum ist er nicht nur gut? Oder warum haut er nicht nur dazwischen? Und Gott lässt diesen Mose, der schon so unendlich viel von seiner Herrlichkeit eigentlich erlebt hat, er lässt ihn in einer noch gewaltigeren Art und Weise erleben, was seine Herrlichkeit ist und dass er sie Mose schenken will. Und Gott nennt diese Herrlichkeit seine Güte. Das ist, was Mose ja wirklich erlebt. Er tritt in den Riss und er merkt, dass Gott hört und dass Gott seine Pläne, das Volk zu bestrafen, verändert. Das ist seine Güte. Nicht, weil das Volk so toll war. Auch Mose war nicht fehlerfrei. Sondern weil er Güte ist. Das ist die größte Herrlichkeit Gottes, ist seine Güte. Es geht weiter. Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir zwei Steintafeln zurecht wie die ersten. Dann will ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben, die du zerschmettert hast. Und sei bereit für den Morgen. Und am Morgen steige auf den Berg Sinai und tritt vor mich dort auf dem Gipfel des Berges. Niemand aber darf mit dir hinaufsteigen. Und auf dem ganzen Berg darf sich niemand sehen lassen. Auch die Schafe und Rinder dürfen nicht gegen den Berg hinweiden. Da hieb er zwei Steintafeln zurecht wie die ersten. Und früh am Morgen stieg Mose den Berg Sinai hinan, wie der Herr es ihm geboten hatte. Und er nahm zwei Steintafeln mit sich. Der Herr aber fuhr in der Wolke herab und trat dort neben ihn. Und er rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging an ihm vorüber und rief: der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkel, bis zur dritten und vierten Generation. Und zugleich neigte sich Mose zur Erde und warf sich nieder und sprach: Wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr, so gehe der Herr in unsere Mitte. Wohl ist es ein halsstarriges Volk, doch vergib unsere Schuld und unsere Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Wahnsinn, was dieser Mose, das ist echt verrückt. Da sprach er: Siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder tun, wie sie auf den ganzen Erden und unter allen Völkern nicht geschaffen worden sind. Wohlgemerkt, das ist ja nachdem die aus Ägypten raus sind, nachdem die das schon alles erlebt haben. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, wird das Werk des Herrn sehen. Furchterregend ist, was ich mit dir tun will. Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich vertreibe vor dir die Amoriter und die Kanaaniter und die Hethiter und die Perisiter und die Schiviter und die Jebusiter. Hüte dich davor, mit den Bewohnern des Landes in das du kommst, einen Bund zu schließen, damit sie nicht zu einem Fallstrick werden in deiner Mitte. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen, ihre Mahlsteine zerschlagen. Und da kommt so ein ganzer Abschnitt, wo er gegen den ganzen Götzendienst letztendlich das spricht. Und der Herr, ab Vers 27, da heißt es dann: Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dir diese Worte auf, denn mit diesen Worten schließe ich einen Bund mit dir und mit Israel. Und er war dort beim Herrn 40 Tage und 40 Nächte, ohne Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Nach diesem 40-tägigen Treffen mit Gott kehrte Mose ein drittes Mal zum Volk zurück. Dreimal hat er diese Erfahrung mit Gott gehabt. Hatten sie beim letzten Mal Gottes Zorn erlebt, sehen sie diesmal etwas anderes. Und das ist jetzt die letzte Bibelstelle, die ich noch lese, aus Kapitel 34. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, und Mose hatte die beiden Tafeln des Zeugnisses in der Hand, als er vom Berg herabstieg, Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, während er mit ihm redete. Aaron aber und alle Israeliten erblickten Mose und sie, die Haut seines Gesichts strahlte. Da fürchteten sie sich davor, ihm nahe zu kommen. Mose aber rief sie herbei und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm wieder zu und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Israeliten heran und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm auf dem Berg Sinai geredet hatte. Dann hörte Mose auf, mit ihnen zu reden und legte eine Hülle über sein Gesicht. Wenn nun Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, legte er die Hülle ab, bis er wieder heraustrat. Dann trat er heraus und redete zu den Israeliten, was ihm befohlen war. Und die Israeliten sahen das Gesicht des Mose wie die Haut von Moses Gesicht strahlen. Und Mose legte die Hülle über sein Gesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Ich hatte eigentlich immer die vage Vorstellung davon, dass Moses Gesicht deshalb so geleuchtet hatte, weil er im Feuer und Gott so sehr nahe gewesen war, dass er so eine Art übernatürlichen Sonnenbrand hatte. Dass das dann auch immer mal wieder weggeht. Aber wenn man einmal all die Begegnungen Mose mit Gott untersucht und vor allem mit den Unterschieden der drei Bergbesteigungen sich befasst, dann entdeckt man, dass Mose, dass sein Angesicht nur beim dritten Mal leuchtete, also bei diesem letzten Mal hier. Weder das Feuer noch die Wolke brachten Moses Gesicht zum Leuchten, sondern dies war die Auswirkung der Herrlichkeit, von der Paulus im 2. Korinther auch spricht. Die Herrlichkeit des neuen Bundes. Er macht hier was Neues, Gott mit ihm. Der Unterschied hier bei dieser dritten Bergbesteigung zu den anderen ist eigentlich, hier wird die Güte Gottes proklamiert. Das wird hier ausgesprochen. Gott stellt sich vor als der Gütige, dem Mose. Wir haben das gelesen hier. Der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue und so weiter. Das wird hier ausgesprochen. Ganz offiziell wird es proklamiert. Zuvor hatten 40 Tage und Nächte in Gottes Gegenwart nicht diese Auswirkung gehabt. Erst danach leuchtete sein Gesicht. Doch nun, als Mose geschützt durch die Hand Gottes und die Felsspalte die Güte Gottes hörte, der sah sie ja nicht, der hörte ja nur das, was Gott da offenbarte. Da fing sein Angesicht an zu leuchten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Es gibt immer wieder Menschen, die haben große Schuld auf sich geladen. Und wenn man diese Schuld nicht loskriegt, bedrückt einen das. Das sieht man manchmal Menschen an, die gehen gebeugt, die wirken total verängstigt, total verkrampft. Diese Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und ihm seine Schuld zu geben, ans Kreuz von Golgatha, damit er meine Schuld tilgt und sühnt. Und ich werde meine Schuld los. Und gerade bei solchen Menschen, die so schuldbeladen sind, wenn die plötzlich die Möglichkeit haben und die Situation sehen, sie werden ihre Schuld los. Du siehst es im Gesicht. Ich sehe das. Ich sehe das in den Augen, ich sehe das im Gesichtsausdruck. Da ist was anders geworden. Wenn wir unsere Schuld, die uns von Gott trennt, auf Jesus legen, dann kommt etwas von diesem Strahlen, was der Mose auszeichnete, auf unser Gesicht. Ich habe es schon so oft gesehen bei Menschen, die von Schuld gebeugt waren. Es kommt nicht, wenn du es versuchst zu verstecken. Aber wenn du es zu Jesus bringst, dazu sind wir aufgerufen im Neuen Testament, dann kommt diese Herrlichkeit, die Mose erlebt hat von Gott, in sein Leben hinein. Und das siehst du im Gesicht. Deine Augen, dein Gesicht wird strahlen. Die Güte Gottes war die eigentliche Herrlichkeit, die Gott Mose offenbart hat. Dies war die Herrlichkeit, die Paulus später mit der Herrlichkeit verglich, die wir im Angesicht Christi bekommen und kennen. Die Herrlichkeit, die wir im Angesicht Christi lernen, oder kennenlernen, die offenbart ebenso die Güte Gottes. Sie ist einfach die vollkommene Offenbarung seiner Güte. Wir erkennen hier, dass Gott sowohl seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und Freundlichkeit als auch seine Bestrafung der Missetaten als Ausdruck seiner Güte sieht. Das ist auch interessant, beides. Gott trennt das nicht. Weil er gut ist, ist er gnädig, vergebend und lässt sich nicht schnell zum Zorn erregen. Und weil er gut ist, kann er auch die Schuldigen nicht ungestraft lassen. Seine Güte stellt uns aber dann auch vor ein Dilemma und wirft die Frage auf, wenn Gott zugleich den Sündern vergibt und die Schuldigen bestraft, wer bin ich dann? In welche Kategorie falle ich dann? Bin ich der, dem vergeben ist, oder bin ich der, der schuldig ist, der bestraft wird? Manche denken vielleicht, sie könnten Gottes Maßstäbe gerecht werden und gehörten zu den Gerechten. Jeder, der ernsthaft versucht, aus eigener Kraft gerecht zu werden, wird sehr schnell ernüchtert darüber. Die 10 Gebote, die Mose da mitbringt, die haben eben nicht unsere große moralische Stärke ans Licht gebracht, sondern die Wahrheit, dass wir alle schuldig sind. Aber wie gelangen wir dann von den Schuldigen zu den Vergebenen? Gottes erste Antwort: Buße und Tieropfer. Endloses Blutvergießen zur Bedeckung unserer endlosen Sünden. Das ist das, was bei Mose noch war. David, der bemerkte, dass die Opferung eines anderen Lebewesens zwar die Strafe tilgt, jedoch nicht die Sünde im eigenen Herzen wegnimmt. Er verstand, dass er nur durch ein gehorsames und reines Herz wirklich in Einklang mit Gottes Maßstab von Güte leben konnte. Und das konnte nur Gott zu Wege bringen. Deshalb prophezeit der Prophet Jeremia in Jeremia 31, dass noch etwas Neues kommen wird, noch ein neuer Bund. Und dass etwas passieren wird mit unseren Herzen. Und Hesekiel sagt, das steinerne Herz, das reißt er uns raus und gibt uns ein fleischeres Herz. Und er lässt durch Propheten mitteilen, dass wir auch nicht Gesetze lernen und auswendig müssen, sondern dass wir das ins Herz geschrieben bekommen, dass das Gesetz, dass das, was Gottes Wille ist, sein Maßstab in unser Herz gelegt wird. All das wird durch Propheten prophezeit. Es macht deutlich, dieser gnädige Gott voller Güte will etwas tun, um die Zerbrochenheit zu heilen. Er will die ganze Menschheit in seine Güte hineinführen, in einen neuen Bund, der in unsere Herzen geschrieben ist. Die Tür, die sich bei Mose großer Bitte um Herrlichkeit öffnete, steht uns allen jetzt offen. Das Evangelium ist diese Tür, durch die wir gehen können. Das Evangelium ist die vollständige und vollendete Offenbarung der Güte Gottes, die Mose als erster an sich erfuhr. In Christus verkündigte Gott seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit und Gnade, sondern er verkündigte das nicht nur, sondern er demonstrierte sie auch in seinem übernatürlichen Dienst, in dem er Körper und Seelen heilte. In Christus vergab Gott nicht nur einige, sondern alle Sünden, Übertretung und Ungerechtigkeit. In Christus bestrafte Gott ein für alle Mal die Schuldigen. In Christus gab er uns ein neues Herz und einen neuen Sinn, um ihn zu erkennen und sein Wesen wiederzuspiegeln. In Christus geschieht das, was Paulus im 2. Korintherbrief sagt. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Der strahlt. Eigentlich alle, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland kennengelernt und angenommen haben. Ihr strahlt alle wie Mose. Wir tun nur manchmal das so verdecken. Weil wir sagen, der Alltag ist viel zu schlimm, mein Glaube ist zu klein. Oder wir halten an manchen Fehlhaltungen fest, weil wir sagen, es ist doch besser, ein bisschen was falsch zu machen, als einmal alles so heilig. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist dieses Strahlen in euch. Eigentlich müssten wir auch wie Mose umlaufen. Das kann keiner aushalten, diese Herrlichkeit. Und doch ist sie in Christus uns geschenkt. Da unser Gott ein beziehungsorientierter Gott ist, hing die Entfaltung dieses Heilsplanes stets mit den Gebeten und Rufen und Bitten der Menschen zusammen. Es ist die Wirkung der Herrlichkeit Gottes, dass Menschen plötzlich fragen, ich möchte mehr, ich möchte das haben. Deshalb hört nicht auf zu beten für die Menschen, um die ihr euch sorgt. Wo ihr vielleicht denkt, die müssten doch auch zum Glauben kommen. Die müssten auch von dieser Herrlichkeit erfüllt werden. Gebt nicht auf. Bete weiter. Die Bitte eines einzelnen Mannes, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, und jetzt schließt sich das alles wieder, gab Gott die Gelegenheit, mit einer Antwort zu reagieren, die Mose erleuchtete, die aber auch im Suchenden wie David einen größeren Hunger erzeugte, die Fülle dessen zu erkennen, was Mose von hinten sehen durfte. Bis heute. In Jesus wurde er Mensch. Und Jesus hat Gott uns seine Herrlichkeit offenbart. Gott barg uns in der Felsspalte seines Leibes. Und in seinem Sterben sah Jesus Gott von hinten. Aber nach 3 Tagen sah er ihn von vorne. Er ist wieder in der Gegenwart Gottes auferstanden. Ich glaube, dass Gott das auch zu uns tut in Jesus. Wir sehen ihn nicht nur vom Rücken, sondern in Jesus sehen wir Gott auf uns zukommen. Wir sehen nicht mehr den Rücken nur, sondern wir sehen ihn von Angesicht zu Angesicht in Jesus Christus. Gottes Wort ist spannend. Gottes Wort lohnt sich zu lesen, auch das Alte Testament. Und wenn man irgendwann versteht, wie das zusammenhängt, ist das sowas von genial. Das ist tausende Jahre, fast 2000 Jahre, gut 1000 Jahre vor Jesus ist das ja niedergeschrieben worden. Durch Propheten innerhalb dieser 1000 Jahre, durch verschiedenste Propheten bestätigt und vorausgesagt worden. Und Jesus tut es. Gott ist gut. Und sein Wort ist gut. Sein Wort hat Kraft. Und in Jesus haben wir Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Ich muss ganz ehrlich sagen, wieso nehmen wir Jesus oft nicht an? Warum tun wir uns so schwer damit? Haben wir Angst davor, dass Jesus uns irgendwie reinlegen würde? Oder etwas von uns verlangen, was so schlimm ist? Nein. Jesus Christus bringt uns die Herrlichkeit Gottes, eines Gottes, der Güte ist. Amen. Es war lang und es war viel Bibeltext, aber irgendwo mussten wir das mal so zusammenbringen. Der Herr segne euch.